Na, Megaspray ist, glaube ich, der Begriff für diese zunächst erstmal einmalige Demonstration, die von den in dem Sprayraum angesiedelten Clubs, Strandbars, Veranstaltungsorten organisiert wurde. Die haben sich dann mit anderen Veranstaltungsbetreibern, Clubs, aber auch Freiräumen wie den Wagenburgen in der Umgebung zusammengetan und haben eigentlich eher so ein Happening organisiert. Und die Aussage der Demonstration war ja auch überwiegend, diese unkommerziellen oder nicht so durchkommerzialisierten Kulturmöglichkeiten zu erhalten, als Gegensatz zu dem, was in dem Mediaspray-Projekt, in diesem Investorenprojekt befürchtet wird.
Jetzt sagen Sie unkommerziell, aber wenn nun jemand eine Strandbar hat oder einen Club, dann hat er natürlich auch kommerzielle Interessen. Da steht doch eigentlich Profit gegen Profit, oder?
Genau, da stehen unterschiedliche Wirtschaftsweisen und Profitorientierung gegenüber. Es sind relativ typische Nutzungskonflikte in Städten, die wir in Berlin, aber auch in vergleichbaren Situationen in anderen Städten beobachten können. Letztendlich ist aber dieser subkulturelle oder teilweise auch unkommerzielle Zugriff auf Kultur, der basiert immer auf der Basis, dass man letztendlich eine fast entgeltfreie oder wirklich sehr geringe Nutzungsgebühr für die Freiflächen, auf denen man das veranstaltet, bezahlt. Und diese Voraussetzung, die wird durch die Verkäufe und durch die Investitionsplanung natürlich aufgehoben. Und insofern ist das eine Konkurrenz zwischen verschiedenen, auch ökonomischen Organisationsweisen. Aber die Umsätze, die da im Spiel sind, die sind, glaube ich, schon sehr unterschiedlicher Natur.
Jetzt gibt es ja einen Bürgerentscheid, 87%, ich habe es erwähnt, haben gegen die Mediaspray gestimmt. Wie ist die Stadt, wie ist der Senat Berlin an so einen Entscheid gebunden?
Es ist ja zunächst ein Entscheid, ein Bürgerentscheid auf bezirklicher Ebene im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain, also wo auch die Planungsräume von Mediaspray verortet sind gewesen, und entsprechend muss die Verwaltung des Bezirkes sich damit auseinandersetzen. Das ist auch der Ort, wo der runde Tisch an der Bezirksverordnetenversammlung angegliedert agiert und versucht, einige der Überlegungen, Bedenken und Forderungen der Initiative mit aufzugreifen. Aber letztendlich steht über diesem Kreuzberger Planungsspiel am runden Tisch immer das Damoklesschwert, dass der Senat die Entscheidung an sich reißen kann und über so eine Entscheidung hinweggehen könnte, rein formell. Ob das politisch durchsetzbar ist zurzeit in der Stadt, ist eine andere Frage.
Sie haben vorhin erwähnt, dass das kein typisch Berliner Problem ist. Wie geht man denn international mit solchen Problemen um? Oder ist das ein typisch deutsches Problem?
Nee, das ist kein typisch deutsches Problem. Und wir können das, glaube ich, in sehr, sehr vielen Städten beobachten, dass sich gerade in Brachflächen, in unternutzten Flächen, die aus verschiedenen Gründen über mehrere Jahre eben nicht dem Immobilienmarkt zur Verfügung stehen oder von dem nicht nachgefragt werden, solche Nischen Nutzung etablieren, dass sich da Freiräume, Gestaltungsräume genommen werden, die dann eben auch in teilweise kommerzielle, teilweise aber auch unkommerzielle Nutzung überführt werden. Und immer dann, wenn ein tatsächliches Planungs- und Investitionsinteresse auf diese Räume gerichtet wird, dann kommt es zu diesen Nutzungskonflikten. Und da gibt es, glaube ich, keine wirklich guten Beispiele dafür, dass in dieser sehr ungleichen Beziehung zwischen städtischen Interessen und Investitionsinteressen auf der einen Seite, nämlich diese Räume zu entwickeln und zu gestalten, Wirtschaftsimpulse dort hervorzubringen, die eben diesen relativ unorganisierten, einzelnen, vereinzelten Nutzung gegenüberstehen, die sich dort etabliert haben. Und also die typische Entwicklung ist, dass diese Räume dann verdrängt werden, in andere Gebiete der Stadt verschwinden oder sich dann auch ganz auflösen, wenn eben nicht mehr genügend Freiräume da sind.
Ist das das Schicksal der Subkultur, dass immer dann, wo sie plötzlich was Kreatives, was Schillerndes, was Pulsierendes schafft, dass sie dann irgendwann mal damit rechnen muss, dass sie aufgekauft wird, dass ein Ausverkauf stattfindet?
Na, zumindest in der aktuellen Stadtentwicklungsphase, wo ja auch die offiziellen Leitbilder der Stadtentwicklung an Kreativität, an Medienwirtschaft, an wissensbasierter Ökonomie orientiert sind, da gibt es eine sehr, sehr große Überschneidung zu den Praktiken von subkulturellen, unkommerziellen oder leicht kommerziellen Nutzungen, die in dieser Unterhaltungskreativbranche aktiv sind. Und die stehen fast immer vor dem sogenannten Pionierdilemma, dass sie bisher ungenutzte Räume aufschließen, mit Inhalten füllen und damit aber dann eben auch Attraktivitäten und Begehrlichkeiten an anderer Stelle wecken.
Sie sagen Pionierdilemma. Das andere Dilemma ist, soll eine Stadt, egal wo sie nun sich befindet und ob sie eine Hauptstadt ist oder nicht, soll sie da, wo Nischenkultur stattfindet, keine kommerzielle Nutzung mehr erlauben?
Na, ich bin nicht in der Position, jetzt hier Planungsvorgaben machen zu können. Ich glaube aber, dass gerade in Städten, die sehr stark auf Leitbilder und Rhetoriken von Kulturindustrie und von Kreativwirtschaft setzen, also wie es in Hamburg oder Berlin ganz explizit der Fall ist, dass die sich bewusst sein müssen, dass man damit eine bestimmte Basis von solchen Kreativentwicklungen natürlich auch immer mitgefährdet. Und dass gerade in Großprojekteplanung wie Hafen City oder auch Media Spree in Berlin, die Chancen für ein integratives Konzept, wo man Teile dieser bisherigen Nutzung tatsächlich aufgreift, relativ gering sind. Also weil dann einfach tatsächlich große Investitionsinteressen dem gegenüberstehen, die nach ganz anderen Logiken auch funktionieren. Und da steht ein sehr, sehr großes Paket an Stadtverwaltungsinteressen, diesen städtischen Nutzungsinteressen gegenüber, die sich dort etabliert haben.
Was wäre Ihr Wunsch im Gegensatz zu diesen finanziellen Interessen?
Ich glaube, dass die Großprojekteplanung an sich nicht richtig zeitgemäß ist. Also dass immer dann, und das kann man auch historisch gut beobachten, wo auf einen Schlag große Stadträume gestaltet werden wollen, das eigentlich immer zulasten der bisherigen Nutzung geht. Und dass andere Stadtentwicklungs- und Planungsmodelle, die eher von einem schrittweise Wachstum und Entwicklungsprozessen in Städten ausgehen, stärker in der Lage wären, integrativ bestimmte Nutzungen mit einzubeziehen oder auf bestehende Nutzung aufzubauen. Und in solchen Plänen wie Hafen City in Hamburg oder jetzt auch Media Spree in Berlin wird im Prinzip ein fertiges Konzept am Reißbrett entwickelt, was dann durchgesetzt werden soll und dann immer zu sehr heftigen Nutzungskonflikten mit den bisherigen Nutzern führt. Und ich glaube, dass da einfach so ein anderes Planungsverständnis vonnöten wäre, die mit Sicherheit kommerzielle und Investitionsnutzung überhaupt nicht ausschließen müsste. Aber in dem konkreten Fall gibt es eben einen Konflikt.
André Holm, herzlichen Dank für das Korso-Gespräch.